So entschloss sie sich zum Studium der Musikwissenschaft. Zunächst in Florenz und dann in Wien. Und als ihr Doktorvater von ihren hervorragenden Russischkenntnissen erfuhr, besorgte er ihr ein 2-jähriges Stipendium, um mit ihr Pasiellos russische Opern in St. Petersburg zu erforschen. Nach Wien zurückgekehrt, promovierte Katharina über die Barockoper. Der Doktorhut erfüllte ihre Familie mit Freude und Stolz und verhalf ihr nach nur 1-jähriger Suche zu einer Art innerem Exil im Süden. Genauer gesagt, zu einer Stelle als Dozentin für Kontrapunkt am Konservatorium Egidio Romualdo Duni in Matera. Egidio Romualdo Duni. Welcher Spezialist der Barockoper kannte den Namen nicht? Für Katharina war er immer der Duni, der auch komponierte. Der Mann, der seinen Opern dieselben Titel gegeben hatte wie jene von berühmteren oder begnadeteren Kollegen. Bajazet, Catone in Utica, Adriano in Syria. Duni. Er bedeutete ihr ebenso wenig wie den Intendanten an den Opernhäusern. Die Doktorwürde der Wiener Universität, dann die Dozentenstelle am Konservatorium, wo sie Erstsemester in Kontrapunktik unterrichtete. Duni. Wochenlang hatte sie das Gefühl, sie könnte ebenso gut Mathematik unterrichten. So weit war ihr Thema vom Zauber der Gesangsstimme entfernt. Dieses Unwohlsein verhieß nichts Gutes, wie ihr schon bald nach ihrer Ankunft klar wurde. Doch erst nach 2 Jahren fasste sie den Entschluss, wieder aus Italien wegzugehen. Diesmal nach Manchester, einem der führenden Forschungszentren für Barockmusik, wo sie 4 Jahre lang forschte und als Lehrbeauftragte arbeitete. Die Stadt selbst fand Katharina abstoßend hässlich. Doch an der Uni fühlte sie sich durchaus wohl. Sie beschäftigte sich mit den Werken und in geringerem Maße auch mit dem Leben einer Handvoll italienischer Musiker aus dem 18. Jahrhundert, die in Deutschland Karriere gemacht hatten. Mit Veracini, Händels großem Rivalen, Porpora, dem Lehrer Farinellis, dem praktisch vergessenen Sartorio und mit Lotti, einem Venezianer, der so gut wie jeden unterrichtet hatte. Bald schon begann sie, Parallelen zwischen dem Schicksal der Musiker und ihrem eigenen zu erkennen. Sie alle hatte es auf der Suche nach Arbeit und Ruhm, die sie in Italien nicht hatten finden können, in den Norden verschlagen. Wie etliche von ihnen hatte auch Katharina Arbeit gefunden. Und wie die meisten von ihnen litt sie an Heimweh und sehnte sich nach der Schönheit, der Luft und Leichtigkeit jenes Landes, das sie, wie sie erst jetzt erkannte, über alles liebte. Die Rettung brachte, wie so oft, der Zufall. Die Gattin des Dekans ihrer Fakultät gab jährlich im Frühling ein Essen für die Mitarbeiter ihres Mannes. Ihr Chef betonte jedes Mal, dass zur Teilnahme kein Zwang bestehe. Kommen Sie, wenn Sie Zeit haben. Dienstältere wussten freilich, dass die Einladung einem Dekret von Ivan dem Schrecklichen gleichkam. Wer ihr nicht folgte, konnte jegliche Hoffnung auf Beförderung begraben. Und wer sie annahm, verbrachte einen Abend in lähmender Langeweile. Heftige Wortwechsel, wüste Beschimpfungen oder gar Handgreiflichkeiten hätten für Abwechslung gesorgt. Stattdessen war die Konversation bei Tisch von Zurückhaltung und einer schmallippigen Höflichkeit geprägt, die allerdings jahrzehntelanges sich beäugen, belauern und Karriereneid kaum zu übertünchen vermochte. Katharina wusste, dass ihr Schmeicheln nicht lag und beobachtete daher lieber schweigend das Treiben. Die meisten am Tisch sahen aus, als trügen sie die ungewaschene Kleidung breitschultrigerer Freunde. Dazu schäbige Schuhe. Und erst das Essen. Italienischen Kollegen gegenüber hatte sie schon manchmal gelästert, doch beim Thema Essen verschlug es ihr die Sprache. Ihre Rettung war ein rumänischer Musikwissenschaftler, der, soweit Katharina das beurteilen konnte, die letzten 3 Jahre vom Alkohol benebelt verbracht hatte. Dass er von morgens bis abends trank, hinderte ihn nicht daran, ihr auf den Korridoren oder in der Bibliothek freundlich zuzulächeln, was sie jedes Mal gern erwiderte. Während seiner Vorlesungen war er erstaunlich nüchtern und überaus geistreich. Seine Interpretation der Metaphern in den Libretti von Metastasio war bahnbrechend. Und seinen Darlegungen zur Korrespondenz des Wiener Hofpoeten Apostolo Seno über die Gründung der Accademia degli Animosi folgten die Studenten mit offenen Mündern. Oft trug er schicke Kaschmirjackets. Am Abend ihrer Rettung saß der Rumäne ihr weinselig grinsend gegenüber beim Dinner des Dekans, und sie lächelte bereitwillig zurück, allein schon, weil sie sich fließend auf Italienisch verständigen konnten. Die meisten anderen am Tisch kannten Italienisch nur aus Opernlibretti, weshalb sie zu Liebesschwüren neigten, zu Schrecken und Reue, zuweilen gar dem Blutdurst verfielen. Katharina unterhielt sich mit ihnen lieber auf Englisch. Während sie die Anwesenden musterte, wurde ihr bewusst, wie treffend eine Wendung wie «Io muoio, io manco» ihre Gefühle in Worte fasste. Traditore infame wäre kein